Aus Bonn mitteilen. Ich hoffe, das funktioniert alles von der Technik her, Bild, Ton. Wenn nicht, muss die Regie sich kurz melden. Ja, wir hatten schon sehr viel Gemeinschaft gehabt, sehr viel gehört. Und schon nach der zweiten Versammlung musste ich kurz überlegen, war das erst die zweite Versammlung, die wir hatten? Mir kam es vor, als ob wir schon 4 Versammlungen hätten. Ja, da gab es so viel an Eindrücken, die mein Herz erfüllt haben. Dachte ich, oh Herr, gib mir wirklich Gnade, dies alles mit den Heiligen zusammen zu erfassen. Der Herr hat in dieser Zeit wirklich ein Anliegen zu uns zu reden. Und der Herr redet. Und wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ja, wir kommen jetzt zu der 6. Mitteilung von der Gliederung her. Und ich möchte dennoch vielleicht am Anfang einige Punkte nochmal aufgreifen. Ich werde nicht alles wiederholen, aber das ist einfach so, dass der Herr immer wiederholt, damit wir auch es hören. Manchmal hören wir erst beim 3. Mal oder beim 5. Mal. Und es ist auch das andere Prinzip, wenn der Herr was spricht, es wird bestätigt durch 2 oder 3er Munde Zeugen. So, wir dürfen uns auch nicht scheuen, ein Wort, das der Herr gesprochen hat und es jemand anders schon mal bezeugt hat, nochmal zu bezeugen. Ja, manchmal haben wir vielleicht etwas in unserem Herzen und er berührt uns und wir zögern und dann steht ein anderer auf oder hier, macht sein Mikro an und teilt es mit. Und dann denken wir, ach, das war auch mein Zeugnis. Das hätte ich auch sagen wollen. Mach es. Dann halte nicht zurück, sondern bestätige es ein 2. Mal. Und der andere vielleicht sogar ein 3. Mal. Dadurch wirkt der Herr und bezeugt seine Wahrheit. Also wenn ich jetzt einiges nochmal aufgreife, ihr werdet es gehört haben in den einzelnen Versammlungen, Mitteilungen, in den unterschiedlichen Zeugnissen. Lasst euch nicht verdrießen. Es macht uns gewiss. Aber ich fange an nochmal mit Offenbarung 5, dass wir diese Verse noch einmal lesen. Offenbarung 5, und zwar die Verse 5 bis 10. Und ich denke, wir machen es mal so, dass jetzt diese Verse in den unterschiedlichen Sprachen gelesen werden von den Geschwistern, die wir noch nicht so oft gehört haben. Und ich in jeder Sprache ein Vers. Und ich würde mal vorschlagen, Vers 5, Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 in Polnisch. Ja, wäre schön, wenn jemand den Freimut hat und dann auf Polnisch diesen Vers liest. Offenbarung 5, Vers 5. Wenn es alles funktioniert, sollten wir technisch das auch hören.
A jeden ze starców rzecze do mnie. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci.
Amen. Halleluja.
Amen.
Ich habe es verstanden. Halleluja. Wir alle haben die Gnade der Auslegung heute Morgen. Dann Vers 6 auf Rumänisch. Ja, ich habe gesehen, Rumänisch haben wir auch. Ja, jetzt seid ihr gefordert. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6. Oder ist niemand da heute Morgen? Jemand da? Okay, Russisch? Oder Rumänisch da?
În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi de dinainte și pe dinapoi. Amen.
Herr Sieben auf Russisch. Also die anderen Sprachen können sich schon vorbereiten, die Bibel aufschlagen. Ja, ihr kommt auch dran. Auf Russisch, kann das jemand lesen? Ist jemand da?
Auch rein. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Амен.
Амен. Halleluja. Vers 8 auf Französisch.
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen.
Amen. Vers 9 auf Italienisch.
Jetzt kannst du lesen. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro ed aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Amen.
Amen. Und Vers 10 auf Englisch.
And I have made them a kingdom and priests to our God, and they will reign on the earth. Amen.
Amen. Halleluja. Sehr schön. Lob den Herrn für das Bild, das uns hier der Herr öffnet in Offenbarung 5. Wir sehen einen Thron in den Himmel. Und auf dem Thron sitzt das Lamm. Das Lamm ist etwas anders hier gezeigt als in den Evangelien. Ja, und ja, wir müssen auch dieses Lamm kennen. Es ist das Lamm in der heutigen Zeit. Und er sitzt auf dem Thron. Und das Ergebnis ist, in Vers 10, sie werden herrschen auf Erden. Das ist der Thron im Himmel und eine Herrschaft auf Erden. Wer herrscht auf Erden? Das Lamm sitzt auf dem Thron und sie herrschen auf Erden. Hier ist etwas geschehen, was er uns zeigt im Laufe der ganzen Zeit, dass der Herr sein Reich auf dieser Erde bekommt. Und das führt er nicht alleine aus, sondern er führt es mit denen aus, wie ist es hier beschrieben, für die er geschlachtet ist. Auf dem Thron ist er das Lamm wie geschlachtet. Das heißt, Gott hat einen Vorsatz. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber es ist wie geschlachtet. Und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Nicht Menschen nur die Sünden vergeben. Der Herr möge wirklich die Augen von uns allen und von allen Christen und Gläubigen öffnen. Wir sind so beschränkt oft in unserem Blick, in unserem Sehen, dass er auch gar nicht weiterreden kann. Wir haken immer schon vorher ab. Wir sagen, ja Herr, ich weiß, ja Herr, ich stimme dir auch zu. Aber der Herr will vielleicht weiterreden und sagen, du, es geht nicht nur um deine Sündenvergebung. Meine Liebe ist nicht nur dafür da, dass du nicht in die ewige Verdammnis gehen musst. Ich habe mein Blut vergossen, um dich zu erkaufen. Nicht nur dich, heißt es allen, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, aus allen Nationen, lobt den Herrn. Wir haben viele Nationen heute Morgen, oder einige hier schon gehört, von der Sprache her. Ja, das Lamm hat Menschen für Gott erkauft. Wir gehören jetzt Gott. Wir sind nicht mehr unser eigen. Ja, oft fehlt uns dieses Bewusstsein, dass Gott mit uns was vorhat. Ja, Gott hat was mit uns vor. Er hat uns gekauft mit einer Absicht. Also wenn ich mir etwas kaufe, immer mit einer Absicht. Ja, wenn ich mein Handy kaufe, habe ich eine Absicht. Wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, habe ich eine Absicht. Wenn du dir ein Auto kaufst, hast du eine Absicht. Gott hat dich erkauft und dich erkauft und mich erkauft und dich erkauft. Mit welcher Absicht? Er hat eine Absicht. Was ist seine Absicht? Und hat sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Lob den Herrn. Leider denken viele gläubige Menschen, viele Christen, Gott hat sie erlöst, damit sie eines Tages bei ihm im Himmel sind. Das ist seine Absicht. Hier in Offenbarung 5 steht etwas anderes. Er hat uns erkauft, damit wir auf dieser Erde herrschen. Deswegen ist gut, auch dieses Wort zu hören. Was, wie denn? Wie geht denn das, das Herrschen? Damit dies der Herr hervorbringen kann, gibt es eine Zubereitung. Ja, und deswegen haben wir geschrieben, unsere Einheit mit dem erhöhten Christus. Ja, Gott hat was vor und lobt den Herrn, er hat uns dafür erkauft und er nimmt uns da mit hinein. Das ist, ja, großartig. Das ist solch ein Privileg. Hat kein Engel. Wir sind wirklich mehr in Gottes Augen, mehr wert als Engel. Du denkst, was, wir, ich, armer Sünder? Ich? Nein, du bist nicht so ein armer Sünder, wie du denkst. Gott hat eine Wertschätzung nicht, weil du so armselig bist und er dich liebt, sondern weil er dich erwählt und berufen hat, um mit dir sein Reich oder mit uns sein Reich aufzubauen. Ja? Oh Herr, öffne uns Augen. Ja, was denken wir von uns und wie sehen wir die Gemeinde? Klingt auch mit der Gemeinde sehr eng zusammen. Und ich möchte doch nochmal an der Tafel nochmal so einen Zeitstrahl jetzt zeichnen. Ich habe leider jetzt hier kein Headset, kein Funkmikrofon. Das heißt, wenn ich jetzt was zeichne, ich rede nicht so viel. Ich wende mich dann, rede dann weiter. Aber es spricht für sich, ein Zeitstrahl ist ja eigentlich ganz klar. Das ist der Zeitstrahl. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich weiß nicht, ob es gut genug sehen kann von dem Bild her, von der Kamera. Und wir haben angefangen am Anfang der Konferenz links im Alten Testament. Und dann gibt es einen Abschnitt. Da ist das Kommen des Herrn, sein erstes Kommen. Und wenn ich jetzt dazu etwas erzähle und es beschreibe, ich werde viele Verse erwähnen, inhaltlich erwähnen. Ich werde sie nicht lesen, das ist jetzt nicht das Zentrale. Wir haben sonst nicht so wenig Zeit. Aber ich werde Verse zitieren und erwähnen. Und ich hoffe, es sind auch junge Leute heute Morgen dabei. Ich sehe leider niemanden. Niemand ist nicht ganz richtig, aber zu wenige. Und ich sehe euch vor allem nicht. Und ich hoffe, es sind Schüler auch dabei, es sind junge Leute dabei. Und die würde ich mal auffordern, mal aufzupassen. Es ist so eine Aufgabe an euch, junge Leute. Wenn ich Verse erwähne, dass ihr mal nachher, später, heute Nachmittag, heute Abend, wann auch immer, mal nachschaut, wo steht dieser Vers im Neuen Testament. Meistens sage ich auch noch das Buch dazu. Aber dass ihr nochmal hineingeht, wenn ihr wollt, ich weiß, ihr habt Ferien, aber könnt die Zeit ja dafür nutzen. Nehmt das Wort und geht nochmal hinein und geht nochmal anhand des Wortes diesen Punkten nach. Wo steht das? Steht wirklich im Wort. Ja, was der Herr vorhat. Und mit diesem, was ich zeichne, möchte ich eigentlich auch was, ja, zeichnen, zeigen, darstellen. Ich hoffe, es gelingt. Dieser Punkt, das erste Kommen, war ein Schnitt in der Zeit. Es gibt einen neuen Abschnitt. Da ist wirklich ein Schnitt. Da hört etwas Altes auf und Gott beginnt etwas Neues. Es sind nicht Menschen, die was Neues beginnen. Gott beginnt etwas Neues. Und für dieses Neue beruft er Menschen mit hinein, mit ihm zu gehen, mit ihm, ja, zu kommen. Und dieser erste Abschnitt, wo er anfängt, dieses Kommen, es heißt, der Vater Gott Der Vater sandte seinen Sohn. Ja? Und das heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Johannes, Evangelium, und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes. Wir sahen seine Herrlichkeit. Dieser Sohn ist nicht nur ein Prophet, nicht nur ein guter Mensch. Ja, viele Leute haben vielleicht jetzt diese Tage erinnern sich, oh ja, da wurde Jesus geboren. Es geht nicht um irgendwas Religiöses. Es geht um einen Zeitschnitt, ein Cut. Da ist ein Schnitt. Das Alte, was bis dahin war, war gut, war berechtigt, war dran. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt sandte Gott seinen Sohn. Und damit wird alles anders, wird alles neu. Und durch diesen Sohn wirkt er auf diese Erde. Das heißt, der kam, als die Zeit erfüllt war. Gott bestimmt die Zeit, sagt, die Zeit ist erfüllt, jetzt kommt mein Sohn. Geboren von einer Frau. Ja? Unter dem Gesetz. Ja, aber dennoch ein Schnitt. Oder Philipperbrief haben wir gelesen. Er entäußerte sich selbst und nahm eines Menschen Gestalt an. Ein Mensch. Hier ist ein Mensch. Der Menschensohn. Und dann mache ich noch ein Cut. Noch ein Schnitt. Aber hier fängt eine neue Zeitrechnung an. Wir haben sogar die Zeitrechnung, obwohl viele gar nicht wissen, was das wirklich bedeutet. Obwohl Gott jetzt etwas Neues macht, läuft das Alte trotzdem weiter. Deswegen darf man sich nicht irritieren lassen und denken, Gott ist doch für beides. Nein, ist er nicht. Auch wenn das Alte weiterläuft. Es wird immer weiter. Es gibt immer noch die jüdische Religion. Es gibt immer noch das Gesetz. Immer noch die Satzungen. Ja, es läuft weiter. Aber Gott hat dennoch hier einen Schnitt gemacht und was Neues gemacht. Und dafür sind wir berufen worden und erwählt worden. Und dieses Neue hier, es ist wirklich was Einzigartiges. Anna, ich mache mal, ich komme gleich darauf zurück nochmal. Dieser Mensch, Jesus Christus, der war ohne Sünde, er ging ans Kreuz. Ja, viele Menschen denken, das ist das endgültige Ziel, um das es geht. Seine Geburt und dann sein Tod am Kreuz. Dieser Tod am Kreuz war extrem wichtig, nicht nur seine Geburt, aber am Kreuz hat Gott sein Werk ausgeführt. Er hat ein Werk. Der Mensch, der Sohn, Jesus Christus kam, um ein Werk auszuführen. Das Werk Gottes. In dieser Zeit, in diesem Zeitabschnitt auf der Erde. Ja, er führt ein Werk aus. Und dieses Werk geht übers Kreuz, ans Kreuz. Die Kreuzigung, ich gehe nicht im Einzelnen darauf ein, hat sehr viel gemacht. Nicht nur die Vergebung der Sünden. Aber da bleiben leider viele Christen stehen. Wir vielleicht auch. Aber wir müssen weiterschauen. Was ist nach dem Kreuz? Er ist hinuntergefahren, haben wir gelesen, in die untersten Bereiche der Erde. Und dann, da ist er nicht lange geblieben. Ja, um wieder aufzufahren. Über alle Himmel. Und Gott hat ihn über alles gesetzt, hat ihm den Namen gegeben, der über alles ist, damit sich hier in dem Namen jedes Knie beugen wird. Hier hat er die Knie gebeugt. Hier müssen die Menschen, die anderen, die Knie beugen. Das ist ein Unterschied. Es ist ein gewisser Prozess. Also er ist aufgefahren zum Thron. Gott hat ihn erhöht über alles. Lob den Herrn. Hier war er erniedrigt, sie sagen, ach, wo ist da die Herrlichkeit zu sehen? Ja, auf dem Thron. Und nachdem er auf den Thron aufgefahren ist, hat er den Geist ausgegossen. Und damit wir den Geist empfangen können. Und der Geist, den er ausgegossen hat, ist auch so entscheidend, wie diese Schritte seiner Geburt, wie dieser Schritt seiner Kreuzigung. Und hier schüttet er den Geist aus. den Geist aus, den wir aufnehmen sollen. Auf alles Fleisch, der Geist ist ausgegossen, aber nicht jeder nimmt den Geist auf. Aber alle, die ihn aufnehmen, werden von Neuem geboren. Werden von oben geboren. Wo steht dieser Vers, dass man von oben geboren wird? Das ist wichtig. Weißt du, hier ist der Vater. Der Vater ist hier oben. Hier ist auch schon der Thron. Der Vater ist auf dem Thron. Der Menschensohn tut sein Werk auf dieser Erde. Dann ist er gekreuzigt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat schon die vor ihm liegende Freude gesehen. Und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Auf dem Thron. Da sitzt jetzt der Vater und der Sohn. Wunderbar. Das ist ein Werk. Aber wie wir gehört haben, er hat nicht aufgehört. Das Werk hat nicht aufgehört. Er hat hier ein Werk. Dieses Werk hat er vollbracht am Kreuz. Er hat hier auch ein Werk. Das vollbringt er noch. Bis zu diesem Abschnitt, das ist wieder ein Cut in der Zeit. Das ist sein zweites Kommen, wenn er kommt. Und Offenbarung 5, was wir lesen, ist der Thron am Ende dieses Zeitabschnittes, wo er den Übergang macht, den Übergang bringt in den nächsten Zeitabschnitt, 1000 Jahre, und dann ist noch ein Zeitabschnitt danach. Und hier hat der Menschen die herrschen sollen. Und zwar, klar, die Herrschaft ist im nächsten Zeitabschnitt, aber die fängt hier schon an, die Einübung, hier zu herrschen. Wie macht Gott dies? Was ist das für ein Werk? Ich zeige es mal so. Wir müssen den Geist. Sein Werk fängt damit an, dass wir als Menschen seinen Geist aufnehmen. Über alle Zeit hinweg. Seinen Geist aufzunehmen ist das Entscheidendste. Es sind all diesen Abschnitten und all diesen Werken, das ist das Merkmal, dass immer eine Einheit ist zwischen dem Thron und der Erde. Immer eine Einheit zwischen dem Thron und der Erde. Beim Herrn Jesus Christus und auch hier. Eine Einheit zwischen dem Thron und der Erde. Eine Einheit. Und wir trennen das manchmal, so für uns, gedanklich, gefühlsmäßig. Ja, ich mache mal so, wir trennen das für uns. Ja, er ist auf dem Thron, wir sind hier. Er gibt uns Anweisungen vom Thron, wir üben sie aus. Ja, vom Thron sagt er, predige das Evangelium, okay, ich führe es aus. Oder er sagt, bau die Gemeinde auf, okay Herr, mach ich. So, getrennt. Und dann schaut der Herr von oben und guckt zu, na, okay, könnte besser sein, nächstes Mal, wir üben nochmal. Ist nicht so, nicht in der Weise. Das ist eine Einheit. Es geht um eine Einheit. Ich komme mal zurück zum ersten Abschnitt. Als Jesus auf dieser Erde war als Mensch, was war sein Kennzeichen? Er war eins mit dem Vater in den Himmeln. Das war sein Merkmal. Das war der Unterschied zu allen anderen religiösen Aktivitäten. Er war eins mit seinem Vater in dem Himmel. Und er hat gesagt, ich sehe ihn und ich höre ihn. Kommt es euch bekannt vor in diesen Tagen? Den Herrn hören und den Herrn sehen, wie entscheidend das ist. Ja, nicht nur wissen. Ich habe über ihn gehört. Nein, das war der Unterschied zu den ganzen Pharisäern und Schriftgelehrten. Die haben über den Vater, über Gott, sagten auch, Gott ist auch unser Vater. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr lügt. Wenn er euer Vater wäre. Ja, so. Der Herr hat alles ins Licht gestellt. Er war nicht einer, der etwas mehr wusste als die Pharisäer oder als die Schriftgelehrten, der nicht der klüger war, der besser war als Mensch. Er war anders. Er war anders. Er war der, der vom Himmel kam. Guck mal, ein Vers, den lese ich, vielleicht findet ihr den nicht so schnell. Johannes 3. Johannes 3. Hier geht es um diese Einheit zwischen Erde und Himmel. Johannes 3, Vers 13. Johannes 3, Vers 13. Da sagte Jesus, er spricht dort mit dem Schriftgelehrten, da dem Nikodemus. Wir kennen den ersten Teil. Aber er sagt dann in diesem Vers 13, dem späteren Teil, oder Vers 12 fange ich mal an. Vers 12. Wenn ich euch die Dinge auf der Erde gesagt habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch die Dinge im Himmel sage? Also er weiß, wovon er redet. Und niemand ist in den Himmel hinaufgefahren, außer dem, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Versteht ihr das? Das ist die göttliche Wahrheit. Wo ist er jetzt? Hinaufgefahren, heruntergefahren oder ist er im Himmel? Er ist diese Verbindung zwischen Erde und Himmel. Ja? Er ist eins mit dem Himmel, im Unterschied zu allen anderen religiösen Aktivitäten und Werken, die durchaus von Gott gegeben waren. Die Pharisäer waren nicht in allem falsch, im Gegenteil, sie waren sehr auch richtig. Aber es gab einen Schnitt, da war etwas anders geworden. Da sind sie nicht hinterhergekommen. In Johannes 1, im Vers habe ich auf der Gliederung, das zeigt Vers 50 und 51. Genau, ich lese mal Vers 50 und 51. Jesus bezieht sich da auf eine Begebenheit, aber dann Vers 51 ist jetzt der Vers, der mir wichtig ist. Vielleicht kann den jemand, der online ist, mal vorlesen. Johannes 1, Vers 50 und 51.
Dann, wir lesen aus Karlsruhe.
Und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sage,
dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst Größeres sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn.
Amen. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Wie werden sie den Himmel offen sehen? Dieses Bild, auf das er Bezug nimmt hier, das Engel auf- und niedersteigen auf des Menschensohn, es ist eine Begebenheit aus dem Alten Testament, beschreibt Jakobs Traum, als er auf der Flucht war und dann geschlafen hatte, hat er nachts geträumt, auf einem Stein hat er da gelegen. Und dann hat er geträumt, da stand eine Leiter. Und auf der Leiter sind Engel auf- und niedergestiegen. Und als er aufwachte, merkte er, wow, dieser Ort ist heilig. Hier ist der lebendige Gott. Und er hatte Furcht. Und hat gesagt, diesen Stein hat er da aufgerichtet und gesalbt. Und hat gesagt, dies ist Gottes Haus. Ja, war ein besonderer Traum. Hat mit der Berufung, Erwählung zu tun und mit dem Haus Gottes, damals im Alten Testament. Und darauf bezieht sich Jesus. Und er sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen. Nicht nur ein paar Wunder sehen, die ich tue. Nicht nur ein paar Zeichen sehen, die ich tue. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf des Menschen Sohn. Da gibt es eine Verbindung. eine Leiter und da ist was los auf dieser Leiter. Ja, da ist ein himmlischer Verkehr. Auf und nieder, auf und nieder. Da passiert immer was. Jesus sagt, ich sehe immer, was der Vater tut. Ich höre ihn immer. Nicht nur jetzt habe ich meine Gemeinschaft mit dem Vater, jetzt höre ich ihn mal. Das ist eine Einheit, eine Verbindung. Und durch diese Einheit, durch diese Verbindung führt Gott sein Werk auf dieser Erde aus. Ja? Und das ist was ganz anderes als alle anderen religiösen Werke, die zur gleichen Zeit auch da waren. Und dann kommen wir zu dem Abschnitt, zu unserem heutigen Abschnitt, nach dem der Kreuzigung und der Auffahrt des Herrn und hatte den Geist ausgegossen. Da gibt es auch in Kapitel 3 von Johannes, ich komme nochmal zu Kapitel 3, zu den ersten Versen. Es geht beim Thron geht es um das Reich Gottes, nicht wahr? Der Thron, der in den Himmeln ist. Und da heißt es Vers 3, kann man jemand Vers 3 lesen? Ganz bekannter Vers, ich weiß, aber wir lesen ihn nochmal.
Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Amen. Und lies auch mal Vers 5 gleich.
Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen.
Amen. Es sei denn, das heißt, es ist ein Muss, dass wir Menschen, das heißt, wir von Neuem geboren werden. Dieses Wort von Neuem heißt auch von oben. Von oben. Jesus kam als Mensch, aber doch war er von oben. Er war nicht irdisch. Er war ein Mensch. Aber was ihn auszeichnete, ist, er war von oben. Wir hier sind Menschen, aber Gott möchte uns nicht zu religiösen Menschen machen, wie da im alten Bund, sondern er möchte uns von Neuem, von oben Leben geben, von Neuem geboren werden. Wir brauchen das Leben von oben. Von oben. Merkt ihr, da ist eine Verbindung. Wir realisieren das oft nicht. Wir denken nur, oh super, ich habe meine Probleme, werden vielleicht weniger. Vielleicht werden die gar nicht weniger. Nur du wirst anders. Ja, du bist ein anderer, der jetzt mit den Problemen umgeht, als der alte Mensch. Also ich kann euch nicht die Hoffnung geben, dass Gott die Probleme jetzt alle wegnimmt. Aber es geht ihm darum, dass wir von oben geboren werden und eine Einheit bekommen mit der himmlischen Wirklichkeit. Wir sind jetzt himmlisch. Sogar Rolf hatte den Vers zitiert in den letzten Tagen, Epheser 2, Vers 6, gleich war das, dass wir mit Christus in den Himmel niedergesetzt sind. Da ist auch eine Verbindung. Die ist sehr wichtig. Ja? So. Aber den Geist zu empfangen ist noch nicht die Zubereitung für diese Herrschaft hier. Und Gottes Werk ist, haben wir in Epheser 4 ja gelesen, ich wiederhole eigentlich, sorry, dass wir, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen kann, ich bin jetzt nicht der begabte Künstler, aufgebaut werden, zu einem Leib, zu einem neuen Menschen. Nicht viele neue Menschen, sondern wir müssen zusammengefügt werden und zusammen gehalten werden und zusammen aufgebaut werden. Das ist Epheser 4. Das ist das Werk. Ja, das hier. Und dies ist das Werk, das Gott tut. Und dafür gibt er viele Gaben. Gibt er allen Zustrom, gibt er alle Versorgung. Er gibt nicht die Gaben, damit jeder eine Gabe hat und sich daran erfreut, dass Menschen gerettet werden, zum Glauben kommen, viel lernen, viel wissen. Nein. Sondern er gibt die Gaben, dass dieser Leib aufgebaut wird. Wenn das nicht das Ergebnis von den Gaben ist, sind die Gaben für Gott eigentlich nicht in Gottes Vorsatz, nicht in seinem Plan. Es ist immer gut, wenn Menschen gerettet werden. Natürlich, auf jeden Fall. nicht falsch verstehen, aber wir dürfen die Absicht nicht vergessen. Gott möchte seine Gemeinde bauen, seinen Leib bauen. Und dieser Leib, diese Gemeinde, der hat es Epheser 1 erwähnt, ist eine Verbindung vom Haupt in den Himmel mit dem Leib der Gemeinde auf Erden. Es ist eine Einheit. Und hier lernen wir, mit Christus zu herrschen. Da gibt es viel zu lernen. Und mit ihm zusammen. Ja, wir sind nicht Beobachter. Oder wir beschäftigen uns selbst mit Selbstbeschäftigung. Wir haben nichts Besseres zu tun. Lass uns mal als Christen was machen. Bauen wir Gemeinde? Nein. Sondern wir sind in einer Einheit mit unserem Christus, der auf dem Thron ist. Und er ist in einer Einheit mit uns. Da ist auch dieser himmlische Verkehr, die Gemeinschaft des Lebens. Ich habe mir gedacht, also wenn unser Leib aufgebaut ist, der hängt zusammen. Also wir haben manchmal so Vorstellungen, wir sind so theoretisch, wir kommen unseren Gedanken an, wir machen alles so, bringen wir runter auf eine theoretische Ebene. Ja, Hauptsache wir sind Christen und dann sind wir alle schon die Gemeinde, weil wir Christen sind. Und der Herr versteht unter Gemeinde was anderes als nur gläubig zu sein. Und was anderes als nur in Grüppchen zusammenzukommen. Gemeinde ist für ihn was anderes. Lies Epheser. Gemeinde ist, dass wir zusammengefügt werden und dann auch noch zusammengehalten werden und dann aufgebaut werden. Und zwar alle, die wir den Geist empfangen haben. Da ist diese Einheit des Geistes sichtbar. Ich habe den Geist empfangen, wir alle haben den Geist jetzt, wir hier empfangen und wir können trotzdem in unserem natürlichen, menschlichen Wesen leben. Meine Art, mein altes Leben, mein Selbst, irdisch, menschlich, ja, mein altes Leben ist von unten, ist irdisch. Und damit können wir auch für Gott was machen. Für mich ist das religiöse System, also religiöse Werk. Auch Werke für Gott. Es kommt, aber es ist gekennzeichnet durch den Alten, durch den Menschen, ist menschlich. Das Merkmal von unserem alten Menschen ist nicht, dass es schlecht immer ist. Ich denke nicht, das Schlechte ist das Alte. Nein, auch das Gute ist das Alte. Alt ist alt, die Quelle ist entscheidend. Deswegen im Galaterbrief am Anfang, wir hatten Galaterbrief vor kurzem, hat Paulus betont, wie er dient, was er mitteilt, hat nichts mit menschlicher Weise zu tun. Ist nicht von Menschen, ist nicht durch Menschen gelernt. Er hat sich nicht mit Menschen besprochen, sondern er betont, es ist von Gott, durch Offenbarung, durch den Geist. So, wenn wir in unserem Menschen sind, wir können Gruppen zusammenfügen, wir können Gruppen aufbauen, wir haben Fähigkeiten, aber das ist nicht die Einheit, von der Gott spricht. Das sind menschliche, religiöse Werke. Wie hier zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war, da gab es auch religiöse Werke. Es war nicht die Einheit. Wenn du heute Christen fragst, sie würden alle sagen, ja, wir sind für die Gemeinde. Ich glaube, es ist kaum einer, der sagen würde, nö, Gemeinde bin ich nicht. Sie sind alle für die Gemeinde. Wenn sie fragen würdest, sie sind alle für die Einheit, Na komm, lass uns zusammen die Gemeinde aufbauen, hier an unserem Ort. Nö, wieso so? Alle sind dafür, aber herauskommt ein anderer Ausdruck. Nicht diese Einheit. Es geht auch nicht, denn wir müssen das Leben kennen. Zur Zeit von Jesus hättest du die Pharisäer und Schriftgelehrten gefragt. Seid ihr für den Messias? Messias heißt auch Christus, ja? Selbe Wort, Bedeutung. Eins kommt aus dem Hebräischen, das andere ist Griechisch. Ist der Gesalbte. Sie alle haben auf den Gesalbten gewartet. Sie alle hatten das Wissen. Sie konnten einander lehren, wo er kommt. Sie haben auf ihn gewartet. Sie haben vielleicht sogar die Zeichen gedeutet. Sie wussten, wo sie als die Weisen kamen, ja, als Jesus geboren wurde. sie den Stern gesehen haben. Sie wussten, wo sie sie hinschicken mussten, weil sie die Lehre hatten. Sie hatten das Wissen. Sie waren alle für den Messias. Er war unter ihnen. Aber ihn haben sie gekreuzigt. Ach, sie haben ihn verfolgt. Sie waren unzufrieden mit ihm. Irgendwie hat er sie gestört. Ja? So, das Wissen reicht nicht. Was brauchen wir? Offenbarung. Offenbarung heißt sehen. Siehe. Wir müssen sehen. Petrus hat gesehen. Geschwister, ich weiß nicht, was ich mit der Gliederung mache. Sorry. Mir wichtig, dass wir das Bild sehen. Ja? Es gab die Zeit, dass Jesus mit seinen Jüngern mal sie beiseite genommen hat, ging auf den Berg, mal so eine Auszeit mit ihnen genommen. Auf dem Berg. Da ist Matthäus 16 beschrieben. Und da fragte er, was sagen die Leute über mich? Lass mal hören, was sie so sagen. Ja, und die einen sagten, ja, Johannes der Täufer, ja, der Elia, viele Meinungen. Einer der Propheten, alles positiv. Und dann fragte er, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagte Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Matthäus 16. Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hatte nicht gesagt, ja, woher weißt du das denn? Welchen Vers hast du denn, um das belegen zu können? An welcher Schriftstelle nimmst du das jetzt, um zu zeigen, dass ich wirklich der Messias bin? Sie hatten da kein Bibelstudium. Oder Jesus lehrt sie, guck mal hier, in Mose ist über mich geschrieben, dann in Psalmen ist über mich geschrieben. So, jetzt müsst ihr glauben, weil meine Auslegung richtig ist, dass ich der Messias bin. Nein, überhaupt nicht. Ganz anderer Bereich. Petrus hat gesehen. Du bist der Christus. Er wusste vielleicht gar nicht, warum er das sagte. Jesus sagte, du, das hat mein Vater dir offenbart. Ah, der Vater in den Himmel. Die Verbindung der Vater in den Himmel offenbart es ihm. Genauso ist es mit der Gemeinde. Wir brauchen eine Offenbarung von der Gemeinde. Es geht nicht um Überzeugen, die Bibelverse. Vielleicht habe ich alle Lehren, die ich finden kann, alles zu begründen. Das bedeutet nicht, dass ich wirklich qualifiziert bin, die Gemeinde zu bauen. Im Gegenteil, vielleicht zerstöre ich sie. Mit meinem richtigen Wissen. Was wir brauchen, ist Offenbarung. Und die kann jeder bekommen. Also Petrus war einer wie uns. Wenn Petrus Offenbarung bekommen kann, lies mal die Geschichten in den Evangelien, ist er sehr sympathisch, weil er auch so oft daneben lag, wie wir. Ja, und genau, Gott gibt uns auch Offenbarung über die Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur eine christliche Gruppe. Und wir vermengen uns, vermischen uns nicht mit den anderen Werken. Geht nicht. Ja? Sein Werk, das Gott tut, da wollen wir dran teilhaben. Jesus hat sich auch nicht vermischt mit den Pharisäern, Schriftgelehrten. Und auch nicht zu Nikodemus gesagt, Nikodemus, war eine schöne Gemeinschaft mit dir. Hast jetzt was gelehrt. Komm, bei der nächsten Speisung der 5000 darfst du auch mal was sagen. Predigst du mal was. Nein, das ist ein ganz anderer Bereich, keine Vermischung. Dieses Werk, das in Epheser 4 beschrieben wird, was der Herr hier ausführt über die ganze Zeit, was er uns offenbart hat. Wir wissen nicht, wieso wir drin sind. Wir haben es nicht verdient, aber wir sind dankbar. Danke, Vater, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung geschenkt hast. Dich zu erkennen als den Christus, der die Gemeinde aufbaut, die Gemeinde sogar ausmacht. Er macht die Gemeinde aus. Der Leib, mein Leib, wenn der aufgefügt, zusammengefügt ist, da fließt das Blut. Das Blut ist das Leben, heißt es mal im alten Text. Blut ist das Leben. Wenn ich nur eine Hand habe und da eine Knie habe und da einen Fuß habe, habe ich zwar alle Glieder, ja, aber die Glieder sind nicht der Leib. Sie müssen zusammengefügt werden. Und wenn das zusammengefügt werden, das geht darum, dadurch, dass der Geist des Lebens dargereicht wird. Da ist der Geist am Fließen, vom Haupt zu mir, von mir zu dir, von dir zu ihm, vom Haupt zu dir. Und zu, weißt du, da ist das Fließen des Geistes. Und deswegen ist die Rede von der Einheit des Geistes. Wir müssen den Geist kennen. Der Geist muss fließen. Oh, Herr Jesus, öffne uns die Augen. Das bereitet uns zu. Das rettet uns von dem alten, gefallenen Menschen. Und wir lernen zu herrschen. Ich komme mal zum Punkt C. Ich habe so viel gesprochen, ja? Mit dem Geist zusammen. Lebendig sein. Leben. Wenn wir das sehen, ein Zeichen, wenn es um Gottes Reich geht, um Gottes Thron geht, ist Leben. Es ist nicht kompliziert, wie Gott es macht. Das schätze ich so an Gottes Plan, an Gottes Vorsatz. Wenn ich mit meinem Verstand es erkennen will, habe ich keinen Zugang. Da ist alles nicht nur kompliziert, ist das falsche Wort. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht verstehen. Aber wenn der Geist uns die Augen berührt und unsere Augen öffnet, wir stellen fest, dass Gott hat es so einfach gemacht und doch so wirksam. In der Einfachheit Gottes, in der Einfachheit heißt es immer gegenüber Christus, da ist die Kraft Gottes am Wirken. Da ist die Wirksamkeit. Wenn es kompliziert wird, ist so ein kleines Zeichen, dass wir immer kurz innehalten und mal gucken, Herr, wo bin ich? Wahrscheinlich in meinem alten Sein, ja, Verstand, Gefühl. Wir Alten machen das, also wir Alten, meine ich alter Mensch, nicht jetzt nur hier vom Alter her. Olaf, du Alter. Nein, auch die Jungen sind auch alte Menschen, wenn wir im alten Wesen leben. Wir machen es kompliziert. Aber Gott macht es so einfach. Er sagt, siehe, wie können wir sehen? Herr, gib mir den Geist der Offenbarung. Ich gebe dir mein Herz, Herr, und du gibst mir bitte den Geist. Ja? Gib mir den Geist, dass ich sehe. Öffne mir die Augen, dass ich sehe. Und dann Leben. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Um uns lebendig zu machen. Das ist sein Hauptmerkmal am An. Ja? Klar, er macht vieles andere auch, aber der Kern, sag ich mal so, der Kern, sein Leben uns zu geben. Und als er auferstanden ist von den Toten, ist er zu dem Geist geworden, der uns das Leben gibt, sein Leben gibt und uns lebendig macht. Wir müssen alle das Leben kennen. Wir können es alle kennen, indem ich eine Beziehung mit Jesus pflege. Und auch auf ihn eingehe, wenn er reagiert. Das ist eine Übung. Ja? Ihn anschauen. Und in diesem Leben, das er gibt, da ist die Kraft. Also, es ist nicht, dass er Anweisungen gibt und wir tun es, sondern er gibt uns sein Leben in uns hinein und wir lassen sein Leben in uns wirken. Wir folgen dem Leben in uns. Wir geben dem Geist Raum, dass der in uns ist. Wir machen uns eins im Geist mit ihm. Und er wirkt sein Werk. Ja, wir brauchen die Willigkeit, unser Herz ihm zu geben. Den Geist, uns mit dem Geist zu empfangen. Der Geist ist ausgegossen, der Geist ist da. Aber ich brauche die Willigkeit zu empfangen. Leben zu nehmen. Aber dann lass es wirken. Gib ihm Raum, das Leben reagiert. Das Leben wirkt. Da ist die Kraft drin. Und das Leben hat eine Eigenschaft. Es herrscht. Sein Leben herrscht. Es ist Auferstehungsleben. Vielleicht sagen manche, nicht nur Schwestern, auch Brüder, ach, herrschen, ich nicht. Ich bin nicht dazu qualifiziert. Ich genieße lieber. Ich nehme den Part des Genießens, du darfst herrschen. Wir gehört haben, das Herrschen hat nichts mit dem alten Menschen zu tun. Sondern mit dem Leben, das Gott in uns hineingeht. Und viele, also mal, ach ihr, wenn ich jetzt eine Schwester bist, die sagt, oh, ich will nicht herrschen, du wirst überrascht sein, du herrschst schon. Du bist schon fleißig dabei zu üben, zu herrschen, obwohl du vielleicht gar nicht willst. Du musst herrschen. Sogar seit unserer Geburt von oben müssen wir herrschen. Da fing es an, dass wir herrschen. Ja, der Geist reagiert und sagt, komm, wende dich. Verleugne dein Selbst. Was ist das? Du fängst an zu herrschen. Richte diese Sünde in dir. Was machst du? Du herrschst. Jetzt rede nichts. Stopp, Ruhe. Du folgst dem Geist, du herrschst über deine Zunge. Sag, rede. Bezeuge mich. Was machst du? Du herrschst. Wir wissen vielleicht gar nicht, wie oft wir schon herrschen. Jetzt hab Gemeinschaft mit den Geschwistern. Oh, keine Lust. Wendest du dich zum Geist? Und in diesem Geist ist die Herrschaft des Lebens. Du überwindest deine Unlust. Du bist ein Überwinder. Du bist ein Überwinder. Durch dieses Leben, das du empfangen hast. Ich auch. Lob den Herrn für dieses Leben. Ich kann nicht. Macht nichts. Wir haben das Leben. Ist doch gut. Ob du kannst oder nicht kannst, vielleicht besser, wenn du nicht kannst. Aber nimm das Leben. Du hast das Leben. Nimm das Leben. Entscheide dich für das Leben. Selbst damit fängt schon der Punkt an, dass du beginnst zu herrschen. Ich entscheide mich jetzt für das Leben. So oft sitzen sie hier auf dem Stuhl in der Gemeinschaft, Versammlung und sagen, ja, ich sollte beten, es ist wichtig zu beten. Kriegen den Mund nicht auf. Fang an zu herrschen. Oh, Herr Jesus, viele Bereiche. Und ich denke, uns ist oft gar nicht bewusst, wo wir überall schon Erfahrungen gemacht haben, mit dem Leben zu herrschen. Wie Römer 5 sagt, wir werden herrschen im Leben. Durch die Gnade, die er uns darreicht. Also wenn wir herrschen, übernehmen wir Verantwortung. Das ist der Punkt. Ich bin berufen, die Verantwortung zu übernehmen. Mich fürs Leben zu entscheiden. Ich möchte den Vers, das ist das Auferstehungsleben, ja? Aber ich möchte den Vers in Offenbarung noch lesen. Am Ende vom Thron, ganz am Ende, Kapitel, letzten Kapitel 22, Vers 1 und 2. Oh, Herr Jesus. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens. Ja, das will Gott zeigen. Am Ende. Thron. Ein Strom des Wassers des Lebens. Lebt klar wie Kristall. Der hervorkam. Wo kommt er hervor? Aus dem Thron Gottes und des Lammes. Da haben wir wieder den Thron. Das ist ein Kennzeichen des Thrones. Da fließt Leben heraus. In der Mitte der Straße. Ja? Und auf dieser Seite des Stromes und jener war der Baum des Lebens, der 12 Früchte bringt und seine Frucht jeden Monat gibt. Das ist das Bild vom Thron. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit dem Thron, dann ist es ein Ausdruck dieses Lebens. Wir empfangen dieses Leben vom Thron. Wir produzieren das Leben nicht. Wir empfangen das Leben. Wir trinken vom Strom, der aus dem Thron fließt. Wir essen vom Baum des Lebens, der da wächst an diesem Strom, der da fließt. Und dann kommt der Thron zum Ausdruck. Und auch in Offenbarung 5, da sehen wir vier lebendige Wesen, die da sind. Leben. Ja? Und wir bringen dies zum Ausdruck. Das hat mit Gottes Herrschaft zu tun und Gottes Vorbereitung und unsere Einheit mit ihm. Und dann am Ende dieser Zeit hier, wenn diese Übergangsphase da kommt, dann ist es nicht, dass hier die Gemeinde auf ihn nur wartet, weil da kommst du. Sondern sie sind eins und bereiten dies gemeinsam vor. Das werden wir auch sehen. Sie bereiten das gemeinsam vor. Wenn wir in dieser Einheit mit dem erhöhten Christus sind, der auf dem Thron ist, wirken wir mit ihm zusammen, nicht getrennt. Er benutzt uns, um dieses Zeitalter zu beenden. Und ich muss sagen, ich habe schon den Wunsch jetzt. Ich war da nie so stark und sage, ja, Herr, komme bald. Hab's auch gebetet, aber jetzt bin ich überzeugt, Herr. Hier habe ich keine Bleibe. Manche wollen vielleicht auswandern, nützt auch nichts. Überall das Gleiche. ob Kanada oder Skandinavien. Wenn du meinst, dass ich noch hier bleibe, gut, lass den Herrn noch wirken. Er wird noch einiges wirken. Die Erde wird beben, es wird einiges sich erschüttern, dass auch wir alle überzeugt werden, das ist hier nicht unser Ort, wo wir bleiben wollen. Aber wir wollen nicht in den Himmel, sondern wir wollen ins nächste Zeitalter, nächsten Zeitabschnitt. Also Herr, komme bald. Wir sind nur Pilger. Herr, komme bald. Und er benutze uns, um das Evangelium zu predigen, dass auch die Fülle der Nationen eingehen kann und hineinkommt in den Aufbau des Leibes. Und wir beten, dass er alles richtet, was gerichtet werden muss. Wir wirken mit dem Herrn zusammen. Ja, Herr Jesus. Ach ja, okay. Das Bild, dass wir diese Einheit sehen, das ist mir wichtig. Himmel und Erde. Christus und die Gemeinde. Das ist nicht eine Sache von Lehre, die wir ausführen, die wir umsetzen. Dass wir Erkenntnisse sammeln und die Erkenntnisse irgendwie ins praktische Leben übertragen wollen. Es ist was ganz anderes. Eine Gemeinschaft des im Leben, des Geistes, des Lebens mit Christus, der auf dem Thron ist. Und der in uns als der Geist wirkt, uns ja heute ausrichtet, uns zurechtbringt, uns errettet von so viel, ja, was nötig ist. Damit wir mit ihm zusammen, wir brauchen einander, wir brauchen einander. Genau wie Christus uns braucht, wir brauchen einander und wir müssen nur bereit sein, uns zu geben, dass der Herr sein Reich aufbauen kann. Ja, Amen. Unseren Freimut äußern. Ja, genau. Lasst euch den Freimut nicht rauben. Wenn wir dieses Leben berühren, ja, auch noch vielleicht 2 Minuten, wenn wir dieses Leben berühren, gekennzeichnet auch von dem Freimut. Und um den Thron herum, in Offenbarung, sehen wir viel Freimut, viel Lob, viel Dank, viel Preis, viel Ehre dem Herrn geben. Freimut, lauter Stimme. Freimut. Ja? Und dass der Geist in uns wirkt, gibt uns den Freimut. Wenn ich wirken müsste, würde nicht den Freimut so, würde nichts bedeuten. Wir haben Freimut, weil wir diesen Christus haben, mit dem wir eins sind. Apostelgeschichte fängt an, das Werk Gottes, durch den Freimut, den er gibt für den Aufbau der Gemeinde, das kommt zum Ausdruck und hört auch am Ende auf mit dem Freimut, den Paulus da hat, um das weiter, das Reich Gottes zu predigen. Freimut. Ja, Amen. Wir haben Freimut. Nicht, weil wir gut sind, weil wir eins sind mit dem Herrn und untereinander. Lobt den Herrn. Amen. Gut, ich denke, ich höre hier auf und ihr könnt hier die Gliederung jetzt durchgehen.